Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Katrin aus Berlin. Sie ist zweifach Mama und Kinderbuchautorin und wir haben ein spannendes Thema. Wir sprechen heute über Tiere und wie man sie wahrnehmen kann und sollte und ob Zirkus, Zoo etc. eigentlich so eine gute Idee ist, obwohl es natürlich auf der Hand liegt, weil jeder geht mit seinen Kindern in den Zoo und in den Zirkus. Also erstmal liebe Grüße nach Berlin, Katrin.
Hallo Nicole, danke, dass ich da sein darf.
Auf das Thema hast du mich gebracht. Das hat auch mit den Gedanken zu tun, die du auch in einem Kinderbuch zusammengefasst hast. Grundsätzlich, wann warst du denn das letzte Mal mit deinen Kindern im Zoo? Der Berliner Zoo ist doch, glaube ich, ganz schick.
Der Berliner Zoo ist total schick und ich gehe da tatsächlich oft hin und habe sogar eine Jahreskarte. Also von daher, ja, ist ganz spannend und werde dazu dann gerne noch mehr erzählen, warum ich das tue.
Also ich habe so ein, seitdem ich Kinder habe, dazu immer so mal so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Das ist mal, meistens ist es unterschwellig und meistens gewinnt dann auch die, ja, also der Wunsch, etwas erleben zu können meistens. Also ich fange nochmal ganz anders an. Ich bin Tierarzttochter, ich bin in der Tierarztpraxis aufgewachsen. Ich wollte immer ganz viele Tiere haben, ich hatte aber immer als Kind nur Vögel. Aktuell leben wir mit zwei Kindern und zwei Katern zu Hause. Also ich liebe Tiere und mir ist das Tierwohl total wichtig. Und ich sage auch, wenn ich zum Beispiel Menschen sehe oder Kinder, die nicht gut mit Tieren umgehen, es war jetzt zum Beispiel letztens im Urlaub, da waren viele Salamander und da waren Kinder, die haben die so in die Ecke gedrängt und damit gespielt und wollten die Schwänze quasi da abreißen. Das fand ich nicht gut, da gehe ich auch hin und sage was. Ich kann das nicht sozusagen übersehen oder übergehen, das liegt mir einfach sehr am Herzen. Oder ist ja auch oft im Urlaub so, dass kleine Kätzchen irgendwo sind oder so Hunde. Also ich finde das einfach, mir liegt das sehr, sehr am Herzen. Nichtsdestotrotz, in den Zoo gehen ist jetzt einfach eine schöne, eine schöne Freizeitbeschäftigung, vor allem auch mit Kindern, auch wenn die klein sind, im Kinderwagen und so, kann man sich was angucken, man erlebt was, das sind ja dann auch schöne Spielplätze. Aber tatsächlich ist man ja als Mutter auch immer in so einem, möchte man ja Vorbild sein und gute Sachen auch vorleben. Und bei den Tieren ist das oft nicht so leicht, also zu sagen oder gute Gründe zu finden, wobei ich auch schon mit Zoo-Direktoren und so Interviews geführt habe. Da gibt es ja auch Gründe dafür. Ich trotzdem finde es irgendwie schwierig, da eine gute Antwort zu finden. Ist ein Zoo zum Beispiel okay? Bleiben wir vielleicht erstmal beim Zoo. Lass uns das mal so ein bisschen splitten. Zirkus und so kommen wir gleich. Wie siehst du das mit Jahreskarte?
Genau, also genau. Zoo ist wirklich ein Zwiespalt. Auch ich gehe da mit einem schlechten Gewissen hin, wie, glaube ich, fast alle. Denn das, was wir uns alle ja bewusst sind, das ist halt ein Gefängnis. Das ist kein natürliches Umfeld für die Tiere. Das heißt, ganz viele Tiere sieht man ja auch, die da entweder gelangweilt sind, die irgendwie soziale Auffälligkeiten haben oder sogar vielleicht Verletzungen. Man sieht den meisten Tieren ja an, dass es irgendwie nicht ganz natürlich ist. Und ja, jetzt hast du schon gesagt, man möchte ja irgendwie Vorbild sein und den Kindern auch was beibringen. Und das ist auch dieser schwierige Grad, weil was bringt man denn den Kindern bei? Man bringt den Kindern ja irgendwie bei, ey, hier gibt's ganz große Tiere, die sind hier in ganz kleinen Gehegen. Und die kannst du dir angucken, das ist doch ganz lustig, das sieht doch ganz schön aus. Und eigentlich ist das ja falsch, wir wollen ja wo ganz anders hin. Wir wollen die Tiere zeigen, wir wollen natürlich Mensch und Tier irgendwie zusammenbringen. Gerade Kinder sind nun mal begeistert und ich selber ein großer Giraffenfan und habe halt natürlich sonst auch keine Möglichkeit, so eine Giraffe zu sehen. Und wenn mein Kleiner da so eine riesen Giraffe sieht, die Augen strahlen. Das ist einfach so. Was er leider halt nicht sieht, ist noch nicht wahrnimmt, ist, wie die dort gehalten werden und leben müssen und wie es in einer freien Natur eher wäre. Und somit plagt mich da auch das schlechte Gewissen und habe ja schon eingangs gesagt, ich besitze trotzdem eine Jahreskarte, weil ich mich eben bewusst trotzdem dafür entschieden habe. Das ist für mich der Kompromiss. Und jetzt hattest du ja auch schon erwähnt, es geht eben um den Berliner Zoo bei mir. Und der macht halt auch noch viel Gutes. Das heißt, er macht wirklich diesen Artenschutz, der ja immer als positives Argument genommen wird für Zoos. Er betreibt viel Forschung, er macht halt auch Bildung und somit ist das für mich in Ordnung. Ein Zoo gibt es halt in verschiedenen Varianten und meine Einstellung ist, dass erstmal generell alle Menschen, die in einem Zoo arbeiten, ob es ein Zoodirektor ist, ein Pfleger oder ähnliches, prinzipiell erstmal den Tieren nichts Schlechtes will, sondern sie sind generell eher tierliebe Personen und die werden sich schon kümmern, dass es denen für diese Verhältnisse am besten gehen wird. So, das ist meine Grundüberzeugung. Und ja, deswegen dieser schlechte Kompromiss, den ich da eingehe und sage, okay, da darf mein Kind ein Wildtier erleben, obwohl es in Gefangenschaft ist und ich jetzt eigentlich dafür nicht so dafür stehe. So, jetzt waren da ganz viele Eigentliche dabei und genau das ist es eben auch. Ich mache es mit einem schlechten Gewissen und ich bin da vielleicht auch nicht das perfekte Vorbild. Nur ich habe mich ja persönlich bewusst für entschieden und bin mir auch dem im Klaren, was ich da meinem Kind noch mitgeben muss. Ich kann da nicht halt einfach hingehen und sagen, guck mal, das sieht doch toll aus, wie der Elefant da gelangweilt dasteht und sich da das Essen reindonnert, sondern ich habe da auch einen Bildungsauftrag, den ich miterfülle, dass ich eben schon erzähle, dass die normalerweise in größeren Herden leben, dass die weite Strecken sich bewegen und ja, dass halt auch ein Löwe einen großen Jagdtrieb hat, ein großes Revier und dass man eben immer miterzählt, wie es eigentlich wäre, so dass das Kind gar nicht erst im Kopf verankert, ach, das ist total normal, dass man Tiere einsperrt und dahin geht und Spaß hat.
Es ist ja so, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ganz so basic-mäßig bleiben würden, dann könnten wir gucken, oh gut, also was gibt's hier für Tiere, weiß ich, Ziegen, Kühe, Schweine, Hühner, Häschen und so und man geht dann in den Streichelzoo oder auf den Bauernhof oder hat halt selber welche und sieht es dann, also das wäre so das ja Normale, was wir hier so sehen würden, ne, in Deutschland. Und eine Safari zum Beispiel, wie schön die auch wäre, auch da gibt's ja Pro und Contra, keine Ahnung, sind sauteuer. Ist das gut, das zu machen? Keine Ahnung. Also
tatsächlich waren wir letztes Jahr in Kenia gewesen mit meinem Kleinen, ich damals noch schwanger. Und wir hatten den großen Luxus, uns das einfach gönnen zu können. Und ich wollte halt unbedingt Wildtiere in freier Wildbahn erleben. Und somit sind wir in Kenia in 2 Nationalparks gewesen. Und ich konnte halt mal eine Giraffe rennen sehen. Das sieht man im Zoo nicht. Ja, das sieht so lustig aus. Die laufen so in Zeitlupe. Das ist total witzig und total schön. Und diese Dimension, wenn man halt wirklich so die Savanne sieht und wie die Tiere da lang rennen und da halt große Herden oder eben, wir waren auch an einem Wasserloch und wenn da so eine Elefantenherde kommt, diese Dimension, das ist Wahnsinn und ein ganz anderes Gefühl als wirklich, also das ist für mich jetzt schlimm, die im Zoo eingesperrt zu sehen. Das ist halt, wie gesagt, es ist schwierig. Denn nicht jeder, und auch ich kann nicht jedes Jahr zur Safari gehen. Und wie du schon sagst, selbst da gibt es auch wieder die guten und die schlechten Safaris. Auch da ist es so, dass der Mensch in das natürliche Umfeld eingreift, dass natürlich es da auch Jeeps gibt, die mit 60 km/h da durchdonnern und irgendwie die Tiere jagen, ne, um das beste Picture zu bekommen. Also auch da, das ist alles nicht so ganz fein, weil normalerweise natürlich Wildtiere von Menschen getrennt sein müssten. Ne? Das, also normalerweise, das Paradebeispiel ist, dass wir Tiere nicht in echt sehen, sondern nur in Dokumentation erleben können. Was meiner Meinung nach vielleicht sogar die Zukunft sein wird, dass wir eher wirklich von diesem Kontakt wegkommen. Und wie du es auch gerade gesagt hast mit dem Zoo nochmal, ich glaube, dass die Vision und das ist, wo wir hinkommen müssen, dass da mehr heimische Tiere sind. Dass wir eben nicht mehr die Eisbären in den Zoo holen. So, wie unnatürlich ist das? Denn ein Eisbär hat in Berlin nichts zu suchen. Punkt aus. Und mein Kind wird auch im Zoo Spaß haben, wenn es heimische Tiere sieht. Und da vielleicht mehr artengerechter, vielleicht mit mehr Grünfläche, mit mehr Platz. Oder vielleicht auch mit mehr Technik integriert. Also vielleicht kann man auch mit Virtual Reality oder Ähnliches da genauso ein Erlebnis schaffen. Und das muss sich einfach den Stand unserer Umwelt irgendwie anpassen. Ich glaube, Zoos müssen sich weiterentwickeln. Wir müssen mehr in die Bildung reinkommen. Wir müssen da mehr erzählen. Warum gibt's diesen natürlichen Lebensraum nicht? Wo ist der überhaupt? Warum werden die Regenwälder abgeholzt? Wieso wird die Umwelt verschmutzt? Was ist diese Erderwärmung? Was ist die Überfischung? Das muss alles erzählt werden und eben nicht nur, guck mal, da sitzt ein lustiger Affe und er spielt mit dem Ball. Das ist es nicht, sondern warum ist der Affe hier? Eben um den zu schützen, um die zu vermehren, um die wieder auszuwildern, damit wir die Artenvielfalt erhalten können. Und ich hatte jetzt in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal gelesen, wie das eigentlich so ist mit dem Artenschutz. Und eine Zahl ist mir so im Kopf geblieben, weil ich das so schlimm fand. Am Tag sterben 100 Tierarten aus. Am Tag. Das ist doch, das kann man doch gar nicht begreifen. Das kann kein Zoo der Welt auffangen. Und ja, die Tiere sterben aus.
Krass, das wusste ich nicht. Das ist ja mega. Was ist das denn? Weißt du zufällig, woher die Zahl ist?
Nee, ich habe die in zwei verschiedenen Quellen gefunden. Ich habe jetzt auch nicht tiefer recherchiert. Ich habe nur diese Zahl, die ist bei mir hängen geblieben, weil ich dachte, oh mein Gott. Genau, die wir nie sehen werden. Und Auch das, ne? Was hat denn ein Zoo? Der hat ja auch noch mal die Flaggschiffe, ne? Die großen, tollen Tiere. Aber was ist mit den ganzen Tieren, die wir eben nicht sehen? Also ich kenne auch nicht alle Tierarten. Man kennt immer irgendwie nur die, sag ich mal, die, weiß ich nicht, die 20 Tierarten, Elefanten, Giraffen, Löwen und Co. Aber was ist mit den ganzen dazwischen und den ganzen kleinen Tieren? Und wenn man sich mal so hineinversetzt, was ist denn in so einem Dschungel los? Oder wie 10.000 Vögel gibt es denn in der freien Wildbahn? Ich kenne die alle nicht. Und vielleicht sind da auch super coole dabei, die ich auch gern sehen würde. Aber ich vermisse gar nicht, weil ich es nicht weiß. Also, und ich glaube, wenn wir jetzt mal an so unsere Kinder denken, wenn die nicht wüssten, dass wir die Möglichkeit haben, einen Elefanten im Zoo zu sehen, wenn die es einfach nicht kennen würden, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es gibt keine Zoos mehr so, wie wir sie kennen, sondern es gibt nur noch Zoos mit heimischen Tieren. Die würden doch kein Tier vermissen. Wir vermissen doch auch keine Tiere, die es da nicht gibt.
Grundsätzlich hast du ja gerade gesagt, auch es gibt ja so tolle Tierdokus. Da sind Tierfilmer, die verbringen Jahre an einem, Monate, Jahre so zum Teil an einem Ort, verstecken sich so gut und erleben tatsächlich vor der Kamera wahnsinnig tolle Szenen, die man dann was weiß ich, 4K, 1000K zu Hause auf dem Fernseher sehen kann.
Wir erleben dann wirklich eine Jagd, eine Nahrungssuche, eine Paarung. Wir erleben das natürliche Verhalten und eben nicht dieses gelangweilte Dastehen im Zoo.
Ja. Und da fällt mir auch ein, letzte Woche habe ich habe hier zwei, ich sag jetzt mal, besondere Schnecken sind mir jetzt durch diesen vielen Regen, den wir in diesem Sommer gerade haben, aufgefallen. Total schick. Ich war, also, die sieht aus wie so eine, als hätte sie so ein Boa-Kostüm. Also, als hätte sie so ein, die hat so Punkte wie so ein Muster wie so ein Wildtier. Also, so, Teil ist es so ein bisschen wie eine Boa-Schlange und zum Teil ist es so ein bisschen Tiger-mäßig. Und ich habe nachgeguckt, die heißt, es ist eine Schneckenart, die heißt Tigerschnecke oder Schnegel. Also, Schnegel, kam noch nie gehört. Aber die sehe ich jetzt hier ab und zu bei uns und die ist so besonders und toll, weil die groß ist und weil die dieses besondere Muster hat, dass man ja auch bei uns natürlich spannende Sachen erleben kann, wenn man die Augen halt aufmacht und wenn bei Regen halt hat man die Schnecken halt vor der Haustür.
Ganz kurz, weil ich das so witzig fand, ich war vorgestern beim Regen auch mit meinem Sohn draußen und ich habe zum ersten Mal, ich nenne es jetzt mal eine Schneckenwanderung gesehen, keine Ahnung, da war, es waren wirklich hunderte Babyschnecken an so einer Wand, die sozusagen von dem Regen geflüchtet sind nach oben. Mein Sohn fragt mich natürlich auch, wo kommen die Babyschnecken her? Ich frage meinen Mann, legen die eigentlich Eier? Wie vermehren sich Schnecken? Keine Ahnung. Mussten wir erst mal googeln. Und das war so spannend, dass wir zu dritt, also zwei Erwachsene und ein Kleinkind da standen und halt uns eine halbe Stunde Schnecken angeguckt haben. Und ich glaube, das ist es eben auch, dass wir Kinder einfach jetzt schon an heimische Arten begeistern können. Mensch, ganz ehrlich, wir finden doch auch alle Igel niedlich oder Eichhörnchen und die können wir alle sehen und selbst in der Stadt, wenn wir mehr Grünflächen hätten, da könnten wir auch Füchse beobachten oder halt Wildschweine und ähnliches. Wir haben ja genug Vielfalt da und das sind alle spannende Tiere.
Woher kommt bei dir grundsätzlich der Wunsch, Tiere zu schützen? Woher kommt das?
Der Wunsch ist ja das Falsche. Ich glaube, es steckt in jedem von uns drin. Ich selber habe einfach durch mein jetzt Muttersein dieses schlechte Gewissen erfahren. Ich hatte das irgendwie vorher gar nicht, sondern für mich war das ganz natürlich. Ich glaube, ich bin selber halt einfach so aufgewachsen, dass es okay ist, mit Tieren Umgang zu haben, egal ob das Wildtiere sind oder Haustiere, was auch immer. Für mich war das normal. Und jetzt durch die Kinder ist mir irgendwie aufgefallen, nee, so ganz normal ist das nicht. Was zeige ich denen hier eigentlich? Und was möchte ich eben vorleben? Und jetzt ist ja Tierschutz so ein breiter Fächer, ne? Das geht von, ich gehe einfach nicht in den Zirkus bis hin zu, ich lebe vegan und nehme keine Tierversuchskosmetik und gehe noch auf die Straße. Das ist ein breites Band und ich glaube, als Mutter muss man auch da wie mit allen 10.000 Sachen sich irgendwie festlegen, was möchte ich, wer bin ich jetzt und was möchte ich, was meine Kinder mitbekommen. Und so habe ich mich da auch ausprobieren müssen, wo stehe ich und was möchte ich. Und ja, für mich ist es halt der größte Fokus, einfach aufzuklären, wirklich halt Bildung zu betreiben. Was ist mit diesen Lebensräumen der Tiere? Was machen wir da? Was passiert da in der Welt? Und was können wir mindestens tun, um Tiere zu schützen? Wie gesagt, ich besitze eine Zoogarten-Karte. Ich lebe nicht vegan. Ich will da irgendwann mal hinkommen. Ich schaff's noch nicht. Und ich bin da auch noch auf meiner Reise. Aber ich glaube halt, und da geht auch mein Buch in die Richtung, es gibt halt so diesen ersten Schritt und der ganz, ganz einfach ist, das mache ich immer so als Slogan, Tierschutz ist kinderleicht, dass wir einfach sagen, zum Beispiel touristische Attraktionen, wo man es wirklich mit dem bloßen Auge und ein bisschen Empathiegefühl sieht, dass den Tieren nicht gut geht, dass man das einfach meidet. Das ist total einfach. Wir gehen nicht mehr in den Zirkus, wir gehen nicht mehr in die Delfinshow, wir reiten keine Kamele, wir reiten keine Esel. Das ist super easy, kein Kind wird es vermissen und wir gehen einfach nicht hin. Und ich glaube, so kann jeder beginnen und das ist irgendwie so mein Auftrag oder meine Mission, diesen ersten Schritt, diesen einfachen Schritt, den zu verbreiten. Und wer dann noch die Reise weitergeht und immer, extremer, es klingt immer so schlecht, aber wer dann immer noch weiter schafft, Tiere zu schützen, den unterstütze ich da und den befeuere ich und das ist toll.
Da fällt mir gerade ein, wir sind früher immer nach Griechenland gefahren und da gibt es eine Insel, die heißt Rhodos und da gibt es eine Burg, eine ganz alte Burg in Lindos in der Stadt und das ist sehr schwer da oder es ist immer sehr anstrengend bei der heißen Sonne da diese alten Straßen raufzukraxeln und vor allem wieder runter, wenn man diese Burg besichtigen will. Und da gab es immer Esel, die dann, worauf man sich setzen konnte und die einen dann runtergetragen haben. Das haben wir gemacht. Es gibt auch noch Fotos davon. Und als Kind machst du es halt einfach mit natürlich so. Das war auch manchmal so ein steiler Weg und dann sitzt man da auf dem Esel und denkt so, oh Gott, hoffentlich fallen wir nicht runter. Aber irgendwie war das dann auch spannend zu reiten. Heute, wenn ich daran zurückdenke, denke ich, boah, warum haben wir das denn gemacht? Die armen Esel. Ja, die armen Esel da in der Hitze.
Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben immer diesen Niedlichkeitsfaktor. Och, wie süß ein Esel. Ach, wie niedlich ein Elefant. Und man hat irgendwie diesen inneren Trieb. Ich will kuscheln, ich will bei ihm sein, ich will ihn anfassen, ich will das. Und dann macht man es. Und zu 99% haben die Menschen danach ein schlechtes Gewissen, weil sie eben merken, irgendwie fühlt sich das gar nicht so richtig gut an. Oh, hast du die Wunde bei dem Tier gesehen? Oh, irgendwie so ganz natürlich verhält er sich auch nicht. Oder im schlimmsten Fall sieht man wirklich noch, wie ein Mensch da auch das Tier drillt. Und dann überwiegt das schlechte Gewissen. Und bei mir genau dasselbe. Ich war auch auf Rhodos. Ich bin auf einen Esel geritten. Das ist über 10 Jahre her. Und ich habe das, glaube ich, jetzt erst verarbeitet, weil das schlechte Gewissen immer mit mir mitkam. Und ich würde das im Leben nie wieder tun. Ich würde es nie wieder tun. Das ist so schlimm und das hat mir halt auch nichts gebracht. Also es war kein schönes Erlebnis. Es war für das Tier grauenvoll und es war für mich grauenvoll. Und das Schlimme ist, du sagst, das haben wir beide ja gemacht. Das ist auch bei beiden schon lange Zeit her. Aber es gibt's immer noch. Es gibt's. Es ist nicht verboten. Es ist kein Zirkus in Deutschland verboten. Es ist keine Eselreiten auf Rhodos verboten. Es ist alles erlaubt und es wird weiterhin gemacht, weil viele, auch wie wir, da irgendwie blauäugig falsch im ersten Impuls da erstmal hingehen, ohne Anführungsstrichen nachzudenken. Zirkus, da muss man sich halt auch nochmal Gedanken machen, warum geht man denn überhaupt in einen Zirkus? Und jedem ist bewusst, das ist kein natürliches Umfeld, das ist kein natürliches Verhalten. Ob der Tiger da durch den brennenden Reifen springt, der Elefant auf einem Ball balanciert oder ein Affe jongliert, was auch immer die da tun, es ist komplett unnatürlich. Also was will ich meinem Kind eigentlich zeigen? Man geht doch in einen Zirkus, um irgendwie unterhalten zu werden, um Spaß zu haben und vielleicht noch so ein bisschen Kunst zu sehen, nenne ich es mal. Und diese drei Aspekte kann man halt komplett ohne Tiere erreichen. Es geht einfach so einfach und es gibt so viele schöne Beispiele. Ich würde da gerne ein bisschen Werbung machen, weil ich liebe den Zirkus Flickflack. Der ist grandios, der ist Wahnsinn. Wenn man da mit dem Kind hingeht, das geht mit leuchtenden Augen raus. Da kann man ein Jahr noch drüber zehren und darüber reden und sich daran erfreuen. Die rasen mit Motorrädern da lang, die machen Akrobatik Weltklasse. Es gibt hier in Berlin das Zirkusfestival. Ganz künstlerisch aus aller Welt kommen daher und zeigen da auch Akrobatik der Weltklasse. Es gibt den Zirkus Roncalli, der ist auch Vorreiter, der verzichtet auch komplett auf Tiere wie die davor auch und arbeitet mit so Hologrammen. Habe ich selber noch nicht gesehen, finde es auch ganz faszinierend. Die versuchen schon Tiere noch mit reinzubringen, ein bisschen grenzwertig, aber die machen es halt mit Technik. Und wie ich schon eingangs sagte, da muss auch irgendwie hingehen. Wir müssen uns da einfach verändern und anpassen. Ein Tier im Zirkus und da kann ich auch das schlechte Beispiel Berolina bringen, die erzählen zwar natürlich, ja, Tiere werden hier artgerecht gedrillt, ja, wir haben nur kurze Reisestrecken, die Tiere kriegen auch ganz viel Freizeit und wir machen ganz viele tolle Sachen mit denen. Glaube ich denen, auch da setze ich erstmal das Urvertrauen, den Zirkusmenschen, die werden sich da auch um ihre Tiere kümmern. Ne, das sind ja auch alles keine schlechten Menschen. Aber dennoch kann man ganz einfach darauf verzichten. Es braucht's nicht. Es braucht's einfach nicht. Punkt. Fertig der Geschichte, da muss man kein großer Tierschützer sein oder irgendwie ein Studium in Naturwissenschaften belegen, sondern jeder mit ein bisschen Menschenverstand weiß, ein Tier braucht nicht im Zirkus sein. Es will doch keiner mehr sehen.
Da gibt's auch, möchte ich gerne noch anfügen, wo du gerade Werbung gemacht hast, es gibt den Cirque Buffon, der kommt aus Köln, aber der macht jedes Jahr auch in Hamburg, in Gelsenkirchen und noch in ein paar anderen deutschen Städten immer eine Tour. Das ist auch quasi ganz, wie soll ich das sagen, alte Kunst, also nur Akrobatik und Zauberei, aber ganz, also auch nicht so bunt, wie man das sonst halt kennt. Das ist eine Alternative, die so diese Gaukler von früher. Aber das sind so tolle Artisten bei und da gehen wir auch immer einmal im Jahr hin, wenn der hier ist. Und der ist wirklich ganz toll und da kann man auch eine mega Zeit haben. Also es wäre einfach, Alternativen zu finden. Und jetzt, wo du gerade diese Tiger im brennenden Reifen, also ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, gab es immer eine Pause im Zirkus. Und dann kam man nach der Pause wieder und da hatten die so Gitter aufgebaut, also quasi so als Schutz, große Käfige quasi, dass dann fing nämlich die Raubtiershow an und dass dann eben nichts passiert, dass die Tiere dann ins Publikum können. Ich erinnere mich noch, dass ich das als Kind erlebt habe. Das gibt es dann mittlerweile nicht mehr, weil es wahrscheinlich verboten ist.
In Deutschland ist es noch erlaubt. Das ist ganz schlimm. Wildtiere sind im Zirkus erlaubt. Also es gibt da Petitionen zu, da mache ich gerne auch für Werbung. Geht auf die Peter-Seite, das kann man mit unterschreiben. Aber Wildtiere sind im Zirkus noch erlaubt. Also das ist unvorstellbar. Also sind wir in Deutschland wirklich mal wieder ganz hinten dran und da müssen dringend auch Gesetze her. Dann reicht es auch nicht, dass wir nicht hingehen. Das ist wie gesagt der erste einfache Schritt, aber auch da müssen wir noch weitergehen.
Wie würdest du deinem Kind erklären, wenn es Fragen hat, also wenn es sowas sieht? Also wie würdest du ganz einfach deinem Kind erklären, warum ein Elefant nichts im Zirkus zu suchen hat oder warum auch ein Tiger eigentlich nicht hinter Gittern gehört? Wir streichen das eigentlich. Ein Tiger gehört nicht hinter Gittern. Wie würdest du deinem Kind das erklären, warum es trotzdem gemacht wird, wenn es fragt?
Genau, das ist natürlich wieder das Schwierige, die ganzen Warum-Fragen der Kinder. Und man kommt da, ne, beim fünften Warum weiß man selber auch nicht mehr weiter. Die ersten Warums, die erkläre ich dann immer mit diesem Artenschutzgedanken und natürlich auch mit dem Gedanken, dass wir uns das ansehen dürfen und dass es halt nur ein kleiner Ausschnitt ist und dass es auch natürlich vom Zoo oder von den Tierschützern, nenne ich es jetzt auch mal, noch in anderen Ländern gefördert wird, dass die artgerechter unterstützt werden. Und dann, ganz ehrlich, gehen mir auch die Erklärungsvarianten aus, weil es ist nicht zu erklären, es ist nicht richtig. Und jetzt muss man halt einfach wirklich selber und den Appell richtig, jede Mutter muss selber entscheiden, was, in welchem Grad geht es dann noch? Ist es so halt vertretbar, wenn man einmal zum Geburtstag in den Zoo geht und einmal so ein Tier zeigt und dafür den restlichen Zeit nur in Büchern oder in Dokumentationen oder ähnliches? Oder muss man da jedes Wochenende hinrasen und sich das angucken und unterstützen? Wie macht man es? Ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Kinderbuch so für mich entwickelt, weil es eben für mich kein Buch gab, in dem ich das erklären kann, was ist artgerecht, was wollen eigentlich Tiere und versetze ich doch mal in ein Tier hinein. Und meistens kann man Kindern wirklich sehr gut erklären, so, wie war es in einem Sandkasten, als dir die Schippe weggenommen wurde, wie hast du dich da gefühlt? So, denn da kommen Kinder ganz schnell rein in diese Empathie-Gedanken. Und jetzt in meinem Buch ist das halt auch so, dieser Esel, der eben da als Transporttaxi arbeitet und dann nachts irgendwie von was anderem träumt, lieber von Artgesellen und Wasser und was Schönes zu essen. Und wenn man dann dem Kind das wirklich so zeigt, ey, guck mal, der ist ja ganz traurig und der würde lieber was anderes machen, hast dich auch schon mal so gefühlt und was denkst du, was will er lieber machen und sieht das hier nicht netter aus? Also, dass man wirklich auf diese Empathieschiene kommt und es halt bildlich zeigt. Also, ich finde, mit Bildern kann man halt viel erklären und im Zoo erklärt man es eben genauso. So, guck mal, siehst du hier die Scheibe, er kommt hier gar nicht weiter, bist du nicht auch schon mal gestern gegen die Scheibe gelaufen? Keine Ahnung, was man da immer für Erklärvarianten findet und was da eben gerade aktuell auch zum Alter des Kindes passt. Man muss es eben aber einfach erklären. Mir ist einfach nur wichtig, dass man immer diesen Kontext mitgibt, ist nicht natürlich, normalerweise ist es so und so. Und wie gesagt, dann geht es auch immer an Ressourcen der Eltern. Also entweder hat man die Möglichkeit, in dem Luxus sind wir gewesen, dass wir eben nach Kenia reisen konnten und dieses natürliche Umfeld zeigen, oder man hat irgendwie eine Zeitressource und sagt, ey, für uns ist auch möglich, dass wir 1,5 Stunden auf so einen Gnadenhof rausfahren, uns da mal Tiere anschauen, uns da die Geschichte der Tiere erzählen lassen, wo kommt das her, was hat das erlebt, wie geht's dem Tier und wie lange hat es vielleicht noch zu leben und hier willst du mal anfassen und mal in die traurigen Augen gucken oder ähnliches. Es gibt Kinderbauernhöfe, auch grenzwertig, weil die auch nichts über die Massentierhaltung auf echten Bauernhöfen erzählen. Aber so, man kann ja Kinder und Tiere zusammenbringen. Man muss nur diesen Kontext herstellen. Das ist einfach unser Auftrag als Eltern und da können wir uns nicht aus der Pflicht nehmen, sondern wir müssen immer die Geschichte miterzählen, wie leben die Tiere, wie sieht der Lebensraum natürlich aus und vielleicht können wir im Alltag auch dafür sorgen, dass wir diesen Lebensraum unterstützen, erhalten, damit die nicht im Zoo noch irgendwie gehalten werden müssen, sondern dass es eben einfach in der freien Wildbahn geht. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, die Umwelt, die geht so zugrunde. Die können nicht davon ausgehen, dass wir einfach die Tiere alle rauslassen aus dem Zoo. Und ja, dann es wäre einfach so, die würden sehr, sehr viele aussterben.
Definitiv. Wie geht denn bei dir so der Tierschutz weiter? Oder der Tierschutzgedanke, kommt mir gerade die Idee zum Beispiel jetzt im allgemeinen Leben. Was hältst du zum Beispiel so von diesen, ich sage jetzt mal, Frauen, die diese Handtaschenhündchen haben, kleine Hunde, die die vielleicht gar nicht interessieren, aber Hauptsache, die passen in eine schicke Handtasche. Wie siehst du das?
Ja, Haustiere ist auch eine schwierige Nummer. Wir haben jetzt keine, ich bin selber mit Katzen aufgewachsen, also bin jetzt eh nicht so der Hundefan, muss ich dazu gestehen. Ich weiß gar nicht, was da meine Meinung so ganz genau ist. Generell ist halt eine Überzüchtung immer falsch, ne? Es geht auch immer darum, den Profitgedanken, ne? Ganz viele züchten ja wirklich nur sehr schlechte Rassen, nenne ich es mal, mit einer geringen Lebenserwartung, um dann halt maximalen Profit zu machen. Und ja, ich meine, man weiß ja halt einfach, wahrscheinlich du noch besser als jeder andere, und die Tierarztpraxen sind voll, weil diese Tiere einfach auch eine ganz schlechte Lebenserwartung haben und jede ihre Leiden, irgendwelche Gelenkprobleme oder ähnliches. Und ich generell würde jetzt ungern so eine überzüchtete Rasse zu mir ins Haus holen, weil das kann zwar hübsch aussehen, da ist auch wieder der erste Gedanke, auch wie niedlich will ich haben. Aber der zweite Gedanke muss halt immer sein, ja, aber irgendwie, das stimmt auch nicht so richtig. Und auch da wäre der Tierschutzgedanke eher, geht doch mal in ein Tierheim, probiert es erstmal aus, geht da vielleicht mit einem Hund spazieren aus dem Tierheim. Vielleicht findet ihr dort einen, den ihr ein zweites Leben gönnen könnt. Und von daher würde ich jetzt von diesen überzüchteten Rassen, die in die Handtasche passen, eher Richtung Tierheim tendieren. Die sind überfüllt, die sind rappelvoll. Und das sind so viele Tiere, die sich so freuen würden, in Haushalte zu kommen und da noch irgendwie 2, 3 hübsche Jahre zu haben. Und ich glaube, auch Kinder sind da sehr dankbar. Die brauchen,
klar,
die brauchen nicht die überzüchtete süße Rasse, sondern selbst der kleinste Straßenköter, der schon 35 Jahre alt ist, selbst der kann da noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Mein Vater sagt auch immer, die Straßenköter oder die Promenadenmischung, die sind sehr gesund. Also das sind halt oft, da mischen sich die Gene wieder und sind resistent gegen Krankheiten und was weiß ich, HD, so Hüftschäden und was weiß ich nicht. Also es ist oft halt, es gibt ja die Menschen, die sehr gerne einen Rassehund haben. Aus einer guten Zucht ist das mit Sicherheit auch in Ordnung. Aber halt, es gibt auch, ich weiß noch, ich durfte früher immer nur Kanarienvögel haben oder Vögel haben. Uns haben dann irgendwie Leute dann Vögel geschenkt. Und da hatten wir auch einen weißen Kanarienvogel, der war überzüchtet. Also die Farbe weiß kommt bei Kanarienvögel gar nicht vor. Und der war auch behindert. Also der konnte nicht fliegen, der hat keinen langen, also die Schwanzfedern sind nicht lang genug gewesen. Und der hat auch ganz viele Geschwüre. Der hat dann später immer auf seinem Rücken, hat er also so kopfgroße Geschwüre bekommen, also Krebs. Und wäre der nicht bei uns gewesen, mein Vater hat den, glaube ich, 3 oder 4 Mal operiert und dann ist er einmal auch nicht aufgewacht, weil der so krank war, einfach dieser kleine Vogel. Aber wir haben ihn halt gepflegt und bis zum Ende sozusagen gehabt. Aber da war dann eben auch die Sache, warum muss ein Kanarienvogel weiß sein? Es gibt andere weiße Vögel, es ist Blödsinn. Oder früher habe ich auch die Dobermänner, die Ohren kopiert, die Schwänze kopiert, dass sie kurz sind und die Ohren nicht schlapp. Wenn man einen Dobermann sieht, der normal aussieht quasi, das ist ein Hund mit süßen Schlappohren, der hat nicht diese eckigen Ohren. Das ist ja zum Glück auch verboten. Ich weiß noch, dass mein Vater früher auch, weiß ich nicht, da kamen Leute zu ihm, die haben gesagt, hier meine Katzen, die kratzen mir alles zu Hause, können Sie mal die Krallen entfernen? Hat er die Leute rausgeschmissen. Also es gab auch zeitlang legale, in Anführungsstrichen, Verstümmelungen, so wie, dass die Schwänze gekürzt wurden. So, das hat er auch nicht gemacht. Aber zum Glück haben sich die Zeiten auch geändert. Aber auch das ist ja wichtig, einfach zu gucken, wie grundsätzlich. Wir möchten, dass es uns Menschen gut geht. Wir möchten, dass es der Erde, wir waren jetzt am Wochenende im Planetarium, da haben wir nochmal uns angeschaut oder diesen Blick vom Weltall auf die Erde bekommen. Und wenn man unsere Erde so sieht und denkt man, wie können wir so schlecht zu ihr sein? Ne? Unser lieber Planet, der so lange schon besteht und was machen wir eigentlich damit? Genauso ist es bei Tieren auch. Man Tieren, Lebewesen, Pflanzen, denen soll es gut gehen. Und ja, da können wir auf jeden Fall als Eltern immer so ein bisschen was anfangen und zeigen und auch mit unserer Wahl, gehe ich in diesen Zirkus, gehe ich in einen anderen oder gehe ich in den Zoo, gehe ich in einen anderen.
Was ich auch noch ganz schlimm finde, ist ja, was jetzt auch so ein bisschen der Trend geworden ist durch Instagram und Co., ist ja, dass man auch einfach Fotos macht. Ne? Also das ist ja ganz klar, jeder macht irgendwie 10.000 Fotos am Tag. Und dass jetzt auch Fotos mit Tieren gemacht werden, auch mit Wildtieren. Ne? Da gibt es dann schöne Selfies von mir und dem weißen Tiger, keine Ahnung. Und da muss man sich halt auch bewusst sein, das ist doch nicht natürlich, wenn ein Tiger da angeleint liegt, der ist natürlich mit Drogen irgendwie ruhig gestellt, damit er mich nicht attackiert und nur für ein Bild, damit ich ein Foto damit machen kann. Wie schrecklich das jetzt einfach schon wieder geworden ist. Man muss immer den ersten Gedanken haben, was möchte ich erreichen und wie geht's dem Tier? Einmal kurz reinversetzen, das schafft man ganz schnell in einer Sekunde. Wir machen das ja als Mütter 10.000 Mal am Tag und ist das Kind hineinversetzen. Warum dann nicht auch mal das Tier gegenüber reinversetzen? Und möchte ich das? Und da gibt's ja auch wieder, wie gesagt, ganz viele Grauzonen. Und ich möchte hier keine Mutter verurteilen oder keinen Vater verurteilen, keinen Menschen verurteilen. Es geht einfach nur, seid euch bewusst, Macht euch das klar und erklärt es und bestimmt und legt es einfach für euch selber fest. Nur macht bitte die Augen auf. Es ist nicht alles, was angeboten wird, ist gleich gut. Das ist es nicht. Sondern es gibt einfach 10.000 Angebote und wir haben die Macht, mit unserer Nachfrage zu bestimmen, was davon gut ist und was wir mehr möchten und was wir eben weniger möchten. Und bitte, bitte weniger touristische Ausbeutung von Wildtieren.
Dem kann ich nichts mehr anfügen. Das ist ein tolles Schlusswort, liebe Katrin. Lieben Dank. Und das Schönste ist ja auch eigentlich, das weiß, kennt jeder aus seinem Leben, wenn man in einem natürlichen Umfeld Kontakt zu einem Tier bekommt, weil das Tier es möchte, weil die Meise neugierig ist oder das Rotkehlchen und kommt, wer ist denn da? Oder keine Ahnung, weil ein Hund schnuppern kommt oder so. Das ist doch eigentlich das Schönste, wenn man so einen echten Kontakt halt findet. Ne? Das ist einfach das Allerschönste. Und das ist, glaube ich, viel, viel schöner als jeder Zirkus- und Zoobesuch und was auch immer irgendwie, was so ein bisschen gekünstelt ist und auch so würdelos ist. Also ich finde, du hast das schön erklärt und auch gesagt. Und da kann man das für sich herausfinden, was möchte ich, was finde ich gut und was möchte ich damit eben auch meinen Kindern und meiner Familie zeigen. Danke auf jeden Fall. Wir sollten noch einmal sagen, dein Kinderbuch heißt Eddie der Esel, ist das richtig?
Eddie geht seinen Weg, heißt es ganz genau. Der Eddie ist der Esel, genau. Und ja, ich würde mich natürlich da auch freuen. Kommt da gerne mal auf der Webseite oder bei Instagram vorbei. Ich kläre auch noch ganz viel drumherum auf und ja, möchte einfach diesen Gedanken nach draußen und in die Familien tragen.
Vor der Podcast-Folge werden wir auch noch uns verlinken und werde ich auch noch mal verschiedene Links quasi auf Instagram zeigen. Das ist auch noch mal ein guter Hinweis. Guckt gerne bei Instagram einfach noch mal hier, wenn euch die Folge gefallen hat. Da gibt es noch mal in dieser Woche immer zusätzliche Infos, die wir hier vielleicht nicht so reinpacken konnten oder die noch mal ein bisschen mehr Info brauchen, was man vielleicht in der Grafik sehen kann oder so. Das könnt ihr auf Instagram sehen. Also folgt uns gerne und lieben, lieben Dank fürs Zuhören. Lieben Dank nach Berlin, Katrin. Und euch Mamas, vielen Dank und bitte niemals vergessen, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.